Ich möchte heute in meiner Predigt das seelische Nacktsein beleuchten. Was bedeutet es denn, vor Gott nackt zu sein? Trotzdem werde ich zu Beginn auch auf das körperliche Nacktsein eingehen, um uns die Bedeutung der Nacktheit insgesamt einfach nochmal deutlich zu machen. Körperliche Nacktheit als Bild für unsere Verletzlichkeit, Schamgefühl, Fehlbarkeit. Das ist mein erster Gedanke. Die Bedeutung von körperlichem Nacktsein ist schon aus kultureller Sicht sehr unterschiedlich zu betrachten. In den Naturvölkern im Amazonasgebiet oder in Zentralafrika sind auch heute noch Männer und Frauen nur sehr spärlich oder gar nicht bekleidet. Ich muss da immer wieder an ein Erlebnis von meinem Pastor, der mich getraut hat, zurückdenken. Er hat einen Kollegen in Afrika besucht, der hat ihn in sein Dorf geführt und vor seiner Hütte des Pastors, des Gastgebenden, kam die Frau raus und sie war nackt. Dann ist sie erschrocken, ist wieder zurück in die Hütte. Dann kam sie wieder, einen Ledergürtel um und alles war gut. Ansonsten blieb sie genauso nackt wie vorher. In Europa und Nordamerika ist es allein, um sich vor der Kälte zu schützen, zwingend, sich entsprechend zu kleiden. Aber nicht nur die Klimabedingungen, sondern auch die Religion einer Gesellschaft hat einen großen Einfluss auf die Sichtweise und den Umgang mit dem Nacktsein. In den größten Weltreligionen gilt das Nacktsein allgemein als unzüchtig, und je frömmer die Glaubensrichtung, umso distanzierter ist der Umgang mit dem Nacktsein. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Der große König David erregte schon zu seiner Zeit größte Empörung bei seiner Frau und den Bediensteten am Königshof, als er bei der Rückholung der Bundeslade ekstatisch tanzte und dabei sein Gesäß nackt zu sehen war. Aber nicht nur in der Gesellschaft führt die Nacktheit zur Reaktion des Empörtseins. Körperliches Nacktsein löst bei uns ein natürliches Schamgefühl aus. Nackt zu sein heißt, ich kann gesehen werden, genauso wie ich bin. Das, was wir verbergen wollen und wofür uns wir manchmal schämen, ist für jedermann zu sehen. Für Menschen, denen es nicht gelingt, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist, könnte das Nacktsein zu einer seelischen Qual werden. Wenn ich nackt bin, bin ich auch viel verletzlicher. Ich bin ungeschützt gegen die Blicke der anderen und deren Gedanken, die mein Nacktsein bei ihnen auslöst. Ich bin aber auch gegenüber äußerlichen Bedingungen viel angreifbarer. Kriegsgefangene wurden und werden gefoltert, indem sie nackt ins Freie der Kälte ausgesetzt werden, um sie zu demütigen und ihren Willen zu brechen. Nacktsein ist auch ein Ausdruck von Armut und Hilfsbedürftigkeit. Wer nackt ist, dem ist es nicht möglich, für seine Grundbedürfnisse zu sorgen. Und dazu gehört auch eben, warm zu sein, sich kleiden zu können. Wer nackt ist, ist verletzlich und benötigt Schutz. Nun mein zweiter Gedanke, das seelische Nacktsein. Weniger sichtbar, aber mindestens genauso bedeutungsvoll ist das seelische Nacktsein. Jemanden seine Seele zu öffnen, jemanden in seinen Geist zu lassen, in seine Gedanken, in seine Ängste, in seine Zukunft, in seine Hoffnungen, in seine Träume, das bedeutet es, nackt zu sein. Ehepaaren mag es gelingen, sich gegenseitig in dieser seelischen Nacktheit einander zu zeigen. Umso verletzlicher sind aber die Ehepartner, wenn irgendwann diese Ehe zu Bruch geht oder diese Verletzlichkeit, die man einander zugestanden hat, missbraucht wird. Aus dieser Angst heraus, so verletzlich zu werden, stellt sich für viele die Frage, will ich überhaupt, dass jemand anderes meine tiefste Gedanken, meine Wünsche und Empfindungen überhaupt kennt? Aber was ist so schlimm an dem Nacktsein? In unserem Bibeltext heißt es, die beiden, der Mann und die Frau, waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Aber uns fällt es schwer, uns selbst, unseren engsten Vertrauten, Freunden, Eltern und Ehepartnern zu öffnen. Wenn wir nach der Schöpfungsgeschichte weiterlesen, begegnen wir der Geschichte von der Versuchung durch die Schlange, wie Adam und Eva sich dem Gebot Gottes widersetzen. Danach versteckt sich Adam vor Gott und er traut sich nicht mehr, ihm zu begegnen, da er nackt ist. Die Bibel nennt es die Sünde, die uns von der zutiefst vertrauten, man könnte auch sagen, schamlosen Beziehung zu Gott trennt. In unserer Gesellschaft spricht man vielleicht von schlechtem Gewissen. Unabhängig davon, wie wir es nennen, uns wird bewusst, dass wir uns mit dem, was wir denken, tun oder nicht tun, gegen eine Norm oder Regel verstoßen. Das weckt in uns ein Schamgefühl und darum ist es besser, wenn niemand anderer je davon erfährt. Denn dadurch würden wir angreifbar. Es könnte für uns zum Nachteil werden, weil wir Folgen zu tragen hätten, die uns nicht gefallen. An einem Beispiel möchte ich versuchen, meine Gedanken darzustellen. Das Schöne an den Berichten aus der Bibel ist, dass sie von fehlerhaften Menschen handeln, die sich von uns heute nicht unterscheiden. Darum bleiben sie auch immer aktuell. Ich nehme die Geschichte von König David auf, als er sich an der verheirateten Frau vergriffen hat. Um seine Tat zu vertuschen, ließ er anschließend ihren rechtmäßigen Ehemann im Kriegsgeschehen entsorgen. Ich schlüpfe nun in die Person König Davids und spreche die Gedanken des Königs, die natürlich meine sind, laut aus. Diese Frau ist einfach zu verführerisch. Dass sie sich vor meinen Augen badet, ist doch nicht zufällig. Sie weiß doch sicher, dass ich von meiner Dachterrasse aus sie beobachten kann. Wahrscheinlich stellt sie sich bewusst mir so zur Schau. Ich muss sie unbedingt haben. Ich bin schließlich der König und kann mir nehmen, was ich begehre. Aber sie ist verheiratet. Was würde mein Volk von mir denken, wenn ich so offensichtlich Ehebruch begehe? Damit würde ich ja indirekt jedem anderen auch das Recht geben, das zu tun. Ich würde meine Vorbildfunktion verlieren. Wie sollte ich dann noch glaubwürdig auf die Gebote Gottes hinweisen und sie einfordern, wenn ich mich selbst nicht daran halte? Wenn das einer der Propheten im Land erfährt, bekommt er vielleicht den Auftrag von Gott, mir die Königsherrschaft zu entziehen und einen neuen König zu salben, so wie es Saul ergangen ist. Aber Bathseba ist einfach zu schön. Ich will nicht auf sie verzichten. Mein Verlangen ist zu groß. Und was ist, wenn sie schwanger wird von mir? Dann wird es niemand auffallen. Schließlich ist sie ja verheiratet und ihr Mann wird denken, das Kind sei von ihm. Hat ein König nicht das Recht, sich eine Frau selbst auszusuchen? Sind nicht das ganze Volk Israel meine Untertanen? Gott selbst hat mich doch als König eingesetzt. Das steht mir doch zu. Was wäre wohl geschehen, wenn David seine Gedanken einem seiner engsten Berater anvertraut hätte? Oder vielleicht direkt den Propheten Nathan um Rat gebeten hätte, der ihn später ja auch des Mordes überführt hat? Vielleicht wäre er entsetzt gewesen. Er hätte ihn gefragt, wie kann der von Gott eingesetzte König überhaupt solche Gedanken haben? Machtmissbrauch hätte er ihm vorgeworfen und ihn an seine Verantwortung vor Gott und den Menschen seines Volkes erinnert. Und David wäre vor seinem Berater schlecht dagestanden. Allein schon wegen seiner Gedanken, die noch gar nicht zur Tat geführt haben. Das Bild des gottesfürchtigen, glanzvollen Königs hätte einen tiefen Kratzer bekommen. Darum war es für David besser, seine Gedanken für sich zu behalten und die Taten, die seinen Gedanken ja dann auch folgten, möglichst zu vertuschen. Das wäre ihm auch fast gelungen, wenn nicht Gott selbst eingegriffen hätte. Er beauftragte den Propheten Nathan, zu David zu gehen und ihm seine Schuld vor Augen zu führen. Gott können wir nicht täuschen. Vor ihm stehen wir nackt da, auch wenn wir uns mit dem Mantel der Verschwiegenheit kleiden. Aber ist das nicht eine furchtbare Erkenntnis, zu wissen, dass Gott meine Gedanken schon kennt, bevor ich überhaupt etwas getan habe? Und dann heißt es in der Bibel auch noch, dass wir einmal für alles vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Das macht doch Angst. Da ist es besser, seinen Gedanken und Gefühlen keinen Raum zu geben und sie nicht zu reflektieren. Zumindest nicht diesen, die den Moralvorstellungen oder dem eines Christen entsprechen. Nicht entsprechen natürlich. Tun wir so, als gäbe es diese Gedanken gar nicht. Dann wird Gott sie auch nicht bemerken. Leider funktioniert das nach meiner Erfahrung aber nicht. Doch es gibt eine Hoffnung. Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken. Die Freiheit, vor Gott nackt sein zu dürfen. Das Wissen, dass Gott mich durch und durch kennt, kann Angst machen, aber es kann auch befreien. Gott liebt uns, so wie wir sind, auch mit unseren Gedanken und Gefühlen, die uns manchmal selbst nicht gefallen. Wir stehen nackt vor ihm. Unser gesamtes Ich ist vor ihm sichtbar. Aber er wird es nicht ausnützen, wie wir Menschen das tun. Wir können unser Gesicht vor Gott nicht verlieren, weil er uns mit seinen Augen sieht. Er sieht uns, wie er uns gedacht hat und nicht nur so, wie wir sind. Er schaut aber nicht über unsere Fehler hinweg, sondern deckt sie auf. Er stellt uns vor seinen Spiegel, sodass wir unser eigenes Nacktsein sehen. Er lässt uns sehen, wie weit wir von ihm weg sind und sagt uns trotzdem, ich hab dich lieb. Je mehr wir erkennen, wer wir sind, umso deutlicher wird uns Gottes Liebe. Denn sie gilt uns, obwohl wir noch weit weg sind von ihm. Umgekehrt, je mehr wir uns schon für perfekt halten, umso weniger werden wir die Liebe Gottes Raum geben. Jesus sagt einmal, wer viel gesündigt hat, dem kann auch viel vergeben werden. Damit wollte er seine Zuhörer nicht aufrufen zu sündigen, sondern verdeutlichen, wie groß Gottes Gnade ist. Und diese Botschaft wird in den Berichten von Jesus immer wieder deutlich. Jesus wusste, wer ihm gegenübersteht. Er kannte Zachäus, den Zöllner, die Ehebrecherin mit ihren 5 Männern. Er kannte auch die Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Er kannte Petrus, der 3 Jahre lang ihn begleitet hatte, ihm die Treue geschworen hatte und ihn dann trotzdem in der Nacht vor seinem Tod 3-mal verriet. Und trotzdem ging er auf sie alle zu und hat ihnen die Hand gereicht. Wir können und müssen unsere Gedanken und Gefühle vor Gott nicht verstecken. Auch wenn wir uns dafür schämen, weil es sich um Neid, Egoismus, Selbstmitleid, Zweifel oder andere Gedanken handelt. Vielleicht sollten wir sogar uns bewusst mit diesen Gedanken beschäftigen und hinterfragen, warum wir sie eigentlich haben. Das wird uns helfen, uns selbst besser kennenzulernen. Aber wir brauchen uns vor Gott nicht zu verschließen. Wir dürfen sein, wer wir sind, aber wir müssen nicht so bleiben. Ich habe zu Anfang gesagt, wer nackt ist, ist verletzlich und benötigt Schutz. Wenn wir für uns erkennen, dass wir Hilfe brauchen, dann wird Gott auch eingreifen. Es gibt so viele Eigenschaften, Gefühle und Empfindungen, die ein Christ nicht zu haben hat. Und trotzdem haben wir sie. Neidisch zu sein auf etwas, was ein anderer hat oder kann, ist ein allzu menschliches Empfinden. Aber wir müssen keinen Neid anderen gegenüber empfinden, wenn wir uns bewusst machen, wie reich wir selbst von Gott beschenkt sind. Es gibt so vieles, was jedem Einzelnen von uns mitgegeben wurde, ohne dass wir etwas dazu tun mussten. Jeder von uns hat seine persönliche Begabung. Wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir den anderen Menschen gönnen, was sie haben und sich mit ihnen freuen. Egoismus ist ein besonderes Geltungsbedürfnis aus der Angst, zu kurz zu kommen. Auch das sind Eigenschaften, die wir bei anderen verurteilen, aber uns selbst immer wieder begegnen. Und was machen wir damit? Jeder Einzelne von uns ist Gott so wichtig, dass er seinen Sohn für unsere Schuld hingegeben hat. Wir sind Gott unermesslich wichtig. Darum müssen wir selbst uns nicht mehr so wichtig nehmen. Wir müssen nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Gott vergisst uns nicht. Nehmt wahr die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist als eine von ihnen. Wenn Gott sogar das Gras, das heute auf der Wiese grünt und blüht und morgen in den Ofen geworfen wird, meint ihr wirklich, dass Gott euch vergessen könnte? Seid nicht so kleingläubig. Diese Worte von Jesus hat uns aus dem Evangelium des Lukas dürfen wir zu Herzen nehmen. Wir sind versorgt, wir müssen uns selbst nicht so wichtig nehmen. Darf ein langjähriger Christ, wie viele es doch von uns sind, Zweifel haben an dem, was uns die Bibel überliefert? Oder den eigenen Glauben hinterfragen? Auch Johannes der Täufer hatte seine Zweifel daran, dass Jesus der versprochene Messias ist. Und wenn er, der schon vor seiner Geburt von Gott auserwählt war, ins Zweifeln gerät, steht es nicht auch uns zu, Zweifel zu haben? Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Geben wir uns dem Zweifel hin und unseren Glauben auf? Oder rufen wir unsere Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, in Erinnerung? Und dann festzuhalten, dass Gott für uns da ist und wahrhaftig ist. Aber die Gedanken des Zweifels zu verdrängen, nur weil sie nicht sein dürfen, bringt uns nicht weiter. Mir würden noch viel mehr Eigenschaften und Gedanken einfallen, die wir lieber verheimlichen, wie zum Beispiel Selbstmitleid, Angst, Wut, Hass, sexuelle Begierde, Machtgier, Jähzorn und so weiter. Am liebsten würden wir sie auch vor Gott verstecken. Brauchen wir aber nicht. Ich möchte mein Zitat von Anfang wiederholen, was seelisches Nacktsein bedeutet. Jemanden seine Seele zu öffnen, jemanden in seinen Geist zu lassen, in seine Gedanken, in seine Ängste, in seine Zukunft, in seine Hoffnung, in seine Träume. Das bedeutet es, nackt zu sein. Und so dürfen wir uns Gott gegenüber verhalten. Amen.